ARD.
Kennt ihr den? Treffen sich ein Bauer aus Amerika und aus Norddeutschland. Sagt der Ami, meine Ranch ist so groß, wenn ich mit dem Traktor einmal drumrum fahre, brauche ich 2 Tage. Sagt der Norddeutsche, jo, so einen Träger hatte ich ja auch mal. Aber Scherz beiseite, viele Landwirte bei uns in Deutschland haben ein Problem. Das Land ist einfach wahnsinnig teuer geworden. Das merkt zum Beispiel Fee Anissa Spindler, die ist Landwirtin und hätte gern einen eigenen Hof mit eigenem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Aber das Land ist wahnsinnig teuer, 24.000 Euro pro Hektar.
Ja, ich würde sagen, das Problem ist sehr groß. Es ist irgendwie riesig und es schlummert so, ne? Weil man ja vieles auch einfach nicht mitbekommt. Da steht ja jetzt nicht am Ackerrand dran, ne? Ich wurde für 1 Million Euro verkauft, sondern das geht dann so schnell, dass man das nicht mitbekommt.
Sie pachtet jetzt, aber das löst das Problem auch nur so halb, weil auch die Pachtpreise haben stark angezogen. Wer dahinter steckt und was das für die Landwirtschaft und unsere Gesellschaft bedeutet, hört ihr bei uns. 10 Minuten Wirtschaft. Wir versorgen euch zuverlässig mit neuen Hintergrundinfos in Sachen Wirtschaft. Damit ihr mitreden könnt, heute mit mir, Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Reden wir also über das Land, auf dem unser Essen wächst. Astrid Kühn aus der NDR Wirtschaftsredaktion hat dazu recherchiert. Hallo Astrid.
Und jetzt habe ich Hunger. Hi Nils.
Ja, komm, wir gehen hier nach Essen.
Yummy.
Aber erstmal Astrid. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht. Irgendwie stimmt es schon, ne? Also ohne Land natürlich keine Landwirtschaft. Aber fangen wir mal bitte ganz von vorne an. Wem gehören denn eigentlich diese ganzen Flächen in Deutschland, auf dem das Essen angebaut wird?
Ja, und das ist schon recht tricky zu beantworten leider, deswegen nähern wir uns mal ein bisschen an. Also bei der Nutzung ist es so, dass über die Hälfte der Flächen landwirtschaftlich genutzt sind.
Ja.
Also die klassischen Acker, an denen du so vorbeifährst und mit dem Rad mal eine Radtour machst, keine Ahnung. Aber in den vergangenen 30 Jahren sind die Flächen schon deutlich knapper geworden, auch für die Landwirtschaft. Die hat nämlich rund 7% ihrer Flächen verloren. Und laut Thünen-Institut wird das auch noch so weitergehen. Zwischenfrage?
Ja, wie kann man landwirtschaftliche Flächen verlieren? Ich meine, die hauen noch nicht ab. Wie geht denn sowas?
Nee, aber die Konkurrenz nimmt zu.
Ah.
Also zum Beispiel Bebauung. Wir brauchen dringend Wohnungen, Straßen, Autobahnen. Und es gab noch einen großen Punkt, der in den letzten Jahren gewachsen ist, der Ausbau erneuerbarer Energien. Biogasanlagen zum Beispiel oder Photovoltaikanlagen auf Freiflächen.
Die nehmen auch viel Platz weg, ne? Also das heißt, die Energieunternehmen greifen sich dann sozusagen diese Flächen und der Landwirt kann dann da nichts mehr anbauen.
Ja, das kann passieren. Oder er stellt sich da auch selbst Paneele hin und wird Energiewirt. Das haben wir bei den Biogasanlagen tatsächlich auch schon ein bisschen gesehen. Also, dass dann mehr Mais angebaut wurde, weil neben Gülle kann man das ja wunderbar in Biogasanlagen reinkippen. Und deswegen wurden dann mehr Flächen für Maisanbau genutzt. Für die Landwirte war das auch eine ganz attraktive Geschichte, wegen der garantierten Vergütung, genau durch das erneuerbare Energiengesetz. Und deswegen konnten die auch höhere Preise für die Flächen zahlen.
Gut.
Und ne, du ahnst, also dadurch ist ein bisschen Preisdruck entstanden und wir kommen ja auch gerade aus Zeiten mit niedrigen Zinsen. Da war Boden auch eine wertige Geldanlage, denn der hat 2 Eigenschaften. Er ist begehrt, Nutzungskonkurrenz, Stichwort, und er ist nicht vermehrbar.
Okay, ich verstehe. Ja, aber was bedeutet das denn jetzt alles für kleine Betriebe? Ich habe jetzt so ein Bild im Kopf, ne, so ein schöner, kleiner, hübscher Bauernhof, irgendwie alles ist gut, heile Welt und fast so jemanden hast du ja doch getroffen.
Genau.
Die Bäuerin Fee Anissa in Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, die macht eigentlich so aus unserer städtischen Perspektive alles richtig. Weißt du, die Kühe haben noch Hörner, die haben viel Platz, die sind auf der Weide, die macht nur Ackerbau, um die zu ernähren, muttergebundene Kälber auf Zucht, bla bla. Alles richtig gut, die ist auch total engagiert und macht nur Direktvermarktung.
Klingt märchenhaft.
Genau, nur in Mecklenburg. Die hat ja kein eigenes Land, deswegen muss sie pachten und in Mecklenburg haben sich die Pachten eben stark erhöht. Und das führt bei Fee echt zu Sorgen, weil die muss ihre Pachtverträge regelmäßig neu verhandeln. Manche laufen ein paar Jahre, manche laufen aber nur ein Jahr oder nur 2 Jahre und dann gibt es eben immer wieder neue Verhandlungen.
Manchmal denkt man schon so, oh scheiße, also wenn jetzt der oder der abspringt, dann könnte es ja demnächst wieder vorbei sein. Und das belastet dann einen stark in dem Moment bei der Arbeit natürlich. Aber so kann man halt nicht arbeiten. Es gibt halt immer nur nach vorne schauen. Und in der Vergangenheit habe ich ja schon auch mal Flächen verloren, weil zum Beispiel Pachterhöhungen waren, die ich nicht mitgehen konnte.
21 Hektar hat sie schon mal verloren. Das ist für ihren Hof ziemlich viel. Also da konnte sie viele Kulturen anbauen auf diesen Flächen. Und die fielen dann weg, sodass sie kein Futter mehr für ihre Tiere anbauen konnte. War blöd.
Ja, aber sag mal, Astrid, ganz ehrlich, ne? Also ich meine, die hat ja jetzt da diesen märchenhaften Bauernhof. Ist diese Frau nicht vielleicht einfach nur ein Einzelfall?
Ich würde nicht davon ausgehen, denn die Pachtpreise in MV sind wirklich stark gestiegen. Bei den Erhöhungen war MV zuletzt sogar Spitzenreiter. Bundesweit um 8% sind die Pachten 2022 im Schnitt gestiegen auf gut 300 Euro pro Hektar. Und Experten schätzen eben, dass rund 70% der Flächen in MV nur gepachtet sind. Bundesweit liegt der Schnitt tatsächlich etwas niedriger.
Okay, aber damit kommen wir nochmal zurück eigentlich zu meiner Eingangsfrage. Astrid, wem gehört denn jetzt überhaupt der Boden in Deutschland?
Jetzt nagelst du mich fest und ich muss leider wieder so einen Sidestep machen, weil man weiß es einfach nicht so genau. Es gibt keine oder wenig Erhebungen, es gibt eher Stichproben und Studien. Mhm. Und daraus kann man ableiten, dass Bund, Ländern, Kommunen und Kirchen etwa 10% des Bodens gehören. Aber es gibt eben auch viele Privatleute, die zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen geerbt haben, also deren Familie. Bauern waren und die haben jetzt eben noch die Flächen und verpachten die dann zum Beispiel. Oder eben, und das ist besonders in den neuen Bundesländern der Fall, Genossenschaften oder GmbHs. Dazu muss man nochmal wissen, der direkte Kauf von Land, der geht über das Grundstücksverkehrsgesetz. Mhm. Da gibt es dann Ausschreibungen und Landwirte haben auch ein Vorkaufsrecht. Ah. Die Behörde muss das genehmigen. Bei dem Verfahren gibt es aber eine Lücke und das sind die sogenannten Share Deals.
Oh, ich glaube, jetzt wird es spannend. Ne? Was ist das? Was ist ein Share Deal?
Na, Share Deals sind eigentlich Anteilskäufe. Konkret sieht das so aus, dass Investoren, die haben oft viel Kapital, zum Beispiel Versicherungen, ja. Stiftungen oder Unternehmen, die kaufen sich Beteiligungen an Landwirtschaftsunternehmen und werden so indirekt Eigentümer des Bodens. Mhm. Und die Sache damit ist eben, dass Share Deals nicht anzeige- oder genehmigungspflichtig sind, weil da geht es gar nicht um Bodenrecht, sondern um Handelsrecht.
Ach so.
Deshalb gibt es zum Beispiel auch keine Eintragung ins Grundbuch. Oder mit anderen Worten, niemand, auch der Staat nicht, hat einen wirklichen Überblick, was da passiert.
Und deswegen weißt du auch gar nicht, wem der Boden gehört,
ganz
wenn ich dich
genau.
das frage.
Ja, und das ist besonders pikant, weil hier oft große Flächen gekauft werden, hauptsächlich in den neuen Bundesländern. Und das führt dazu, dass wir hier Flächen im Besitz von großen Agrarholdings sehen, hinter denen oft auch Akteure oder Investoren stecken, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen.
Aber Astrid, du hast da ja recherchiert, ne? Hast du Beispiele dafür, jetzt mal so konkret?
Also die Familienstiftung des Discounters Aldi hat sich über Share Deals zum Beispiel in große Agrarunternehmen eingekauft. Mhm. Es gibt eine deutsche, die heißt sogar so, die Deutsche Agrarholding DAH. Die ist eine Tochterfirma einer Bremer Stiftung und hinter der steht wiederum ein Bauunternehmen und das besitzt große Ländereien. Mhm. Oder der Agrargigant Lindhorst.
Und gibt es denn politischen Willen zu sagen, okay, das wollen wir irgendwie ändern mit Gesetzen, Vorgaben oder Richtlinien, dass es quasi so wie früher in Anführungsstrichen wieder ist, so Ackerland in Bauernhand?
Tja, also politisch ist das inhaltlich sehr umstritten. Es gibt tatsächlich gerade Bestrebungen, Agrarstrukturgesetze zu machen, um diese Share Deals so ein bisschen einzudämmen, also so, dass man es wenigstens transparenter macht. Aber es gibt da auch Widerstände vom Bauernverband auch, teilweise auch von großen Besitzern.
Ja, klar.
Und dieses Bauernland in Bauernhand ist gar nicht so unumstritten, weil die sagen eben, wir wollen, wenn wir was verkaufen, dann wollen wir auch verkaufen, an wen wir wollen. Das ist also ein bisschen grundsätzlich die Frage. Ist Boden ein Wirtschaftsgut wie jedes andere? Aktuell behandeln wir es quasi so. Knappheit treibt die Preise und das Interesse von Investoren zeigt ja auch, dass es ein begehrtes Gut ist, dass die da auch Geld reinstecken, kann man auch positiv sehen in so einer Wirtschaftslogik. Aber muss man eben auch nicht so sehen. Ich denke gerade nochmal an die Landwirtin, die ich da getroffen habe. Ne? Also, ja, weiß ich nicht. Das ist so ein Thema, über das man viel diskutieren kann. Aber aus meinem Gefühl wird da öffentlich gar nicht so viel diskutiert. Ist eher so ein Thema, das ein bisschen unterm Radar läuft.
Mhm. Aber gut, dass du recherchiert hast. Vielen Dank, Astrid Kühn aus der NDR Wirtschaftsredaktion.
Ja, gerne.
Und war da nicht was mit einem Vorkaufsrecht für Landwirte? Das hat Astrid ja angesprochen. Stimmt, aber das Vorkaufsrecht hin oder her, der Preis muss trotzdem stimmen. Und das macht es für Fee Anissa dann wieder super schwer.
Mal angenommen, weiß ich nicht, jetzt Autohändler XY will hier Land kaufen und sagt, ich kann da 50.000 Euro auf dem Hektar zahlen. Dann kann ich sagen, oh, ich bin aber Landwirtin, ich möchte gerne mein Vorkaufsrecht ausüben. Ich möchte es kaufen, dann muss ich auch 50.000 zahlen. Das geht aber nicht, weil ich bin ja keine Autohändlerin, sondern nur Landwirtin und da verdiene ich halt leider nicht so viel.
Jetzt kann man natürlich sagen, gut, nimm doch einen Kredit auf, aber das würde sie finanziell einfach überfordern. So viel verdient sie nicht mit ihrem Hof. Und das Vorkaufsrecht ist damit für sie also eher ein zahnloser Tiger. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Wenn euch gefällt, was wir machen, abonniert uns doch einfach. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker. Wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, wirtschaft@ndr.de ist unser Postfach. Und damit sage ich Tschüss und bis bald.